Respect.
CSR, ESG, SDGs, Respect. Vielleicht sind das Begriffe, die ihr schon mal gehört habt, aber noch nicht so wirklich zuordnen könnt. Das wollen wir versuchen, in den nächsten 20 Minuten zu ändern. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres neuen Podcastes Sustainable Impact. Mein Name ist Max Augustin. Ich bin Kommunikationsleiter bei Respect, der Österreichs führender Unternehmensplattform für nachhaltiges Wirtschaften. Wir zählen aktuell über 450 Mitglieder, haben sehr große Unternehmen, auch mittelgroße bis hin zu MPOs, KPOs und auch Startups und vernetzen, informieren und liefern Impulse zur nachhaltigen Entwicklung. Wir tragen bei zur Diskussion zu CSR. Ich habe das Wort CSR schon erwähnt, das steht kurz für Corporate Social Responsibility. Bedeutet die Verantwortung, die Unternehmen einnehmen, in ihre Rolle auf die gesellschaftlichen Auswirkungen und unterstützen auch die SDGs. Das sind 17 definierte Ziele der Vereinten Nationen, die die aktuellen Herausforderungen unserer Zeit beschreiben und die wir als Impulsgeber vorantreiben. Diese Definitionen kratzen natürlich nur am Rande und deswegen freue ich mich, dass ich heute einen Studiogast eingeladen habe, der mehr zu diesem Thema sagen kann. Und freue mich jetzt ganz darauf, meinen Studiogast begrüßen zu dürfen. Das ist niemand geringerer als Roman Mesicek. Hallo Roman.
Hallo Max, danke für die Einladung.
Freut mich, dass du heute hier bist. Bevor wir jetzt in die Materie einsteigen, würde ich dich mal kurz bitten, dich vorzustellen für die Hörerinnen und Hörer, die dich vielleicht noch nicht so kennen, deinen vielleicht Werdegang, was hast du mit dem Thema CSR überhaupt zu tun, was hast du mit Respect zu tun, dass du kurz einen Einblick gibst.
Sehr gerne. Also ich habe jetzt hier bei deinem Intro darüber nachgedacht, wahrscheinlich bin ich so ein CSR-Dinosaurier. Also in der Zeit, wo ich begonnen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, da haben wir uns hauptsächlich damit beschäftigt, allen zu erklären, CSR ist nicht PR. Das hat sich zum Glück gebessert oder verändert bis zum heutigen Tage. Und jetzt haben wir dieses ESG-Kürzel, mit dem wir uns beschäftigen. Ich selbst, ganz kurz, bin Techniker von meiner Ausbildung, aber habe sozusagen wahrscheinlich meinen stärksten Connex zu diesem Podcast und zu Respect ist, dass ich in der Gründungsphase von Respect oder davor auch noch, da gab es eine Plattform, die hieß CSR Austria und dann gab es den Austrian Business Council for Sustainable Development, der Geschäftsführer von diesen Organisationen war, und in diese Zeit fällt so die Gründung des CSR-Tags und der erste Trigos-Preis. Das haben wir damals so auf die Beine gestellt. Danach, mit ein paar anderen Stationen, war ich 12 Jahre lang Studiengangsleiter eines Masterstudiengangs an der Fachhochschule Krems Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement. Da in diese Zeit ist viel gefallen, gerade diese Umbrüche in der Nachhaltigkeitsdebatte in Unternehmen, über die wir vielleicht ja eh noch ein bisschen reden. Das ist in dieser Zeit viel passiert. Und seit 2 Jahren bin ich jetzt selbstständig mit so 3 Hüten als Unternehmensberater, einerseits als Lehrender immer noch an vielen Fachhochschulen in meinem Fachgebiet, das ist CSR, und auch am freien Weiterbildungsmarkt mit Angeboten tätig.
Ja, ein breites Spektrum. Also ich glaube, du bringst genügend Fachwissen mit, um über das Thema sprechen zu können. Du hast vorher auch schon gesagt, das ist das Einzige, was du irgendwie gelernt hast in der Vergangenheit.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich kann auch über nichts anderes reden, weil ich habe vor allem mich mit Nachhaltigkeit und also auch wirklich ganz konkret mit diesem Konnex nachhaltigen Wirtschaften auseinandergesetzt. Also ich habe schon auch an der FH, also ich habe auch immer noch so Grundlagenvorlesungen zu SDGs, Sustainable Development, was heißt das eigentlich? Aber mein Fokus war schon immer Nachhaltigkeitsmanagement eigentlich. Vor Respect war ich auch schon mal, da ging es eher um diese volkswirtschaftliche Dimension. Und danach, jetzt bei Respect, ging es ja, wie du eh besser weißt als ich inzwischen, klar um dieses, was tun Unternehmen in dem Bereich. Und auch der Studiengang hatte diesen klaren Fokus. Und das ist irgendwie meine Schnittstelle, Nachhaltigkeit, Unternehmen, wo ich mich irgendwie gefunden habe auch.
Ja. Jetzt, wenn ich damals, ich meine, deine Anfangszeit bei Respect, das ist ja über 20 Jahre her, da war CSR noch ein extremes Nischenthema ja eigentlich. Was ist deiner Meinung nach so passiert in den vergangenen 20 Jahren? Wie sehr hat sich das jetzt vom Nischenthema zu dem Thema gewechselt, was jetzt vielleicht was schon kein Nice-to-have mehr, sondern jetzt schon ein Must-have ist für Unternehmen?
Also muss ich das gleich mal richtig stellen.
Sehr gerne.
Also ich glaube, dass dieser CSR, die CSR-Origin-Story sozusagen, war vielleicht ein bisschen eine holprige in Österreich und das war eben sehr stark geprägt, dass das immer so dieses, ah, das ist nur PR, war der Vorwurf von der sozusagen eher gesellschaftspolitischen Ebene von NGOs oder zivilgesellschaftliche Ebene und die Proponenten in Österreich, das waren damals ja sehr stark das Wirtschaftsministerium und die Industriellen Vereinigung, die haben halt diesen amerikanischen Ansatz gesehen und der auch, glaube ich, damals wie heute nichts mit PR zu tun hatte. Was man sagen kann, ist schon, dass wir begonnen haben, ja eigentlich auf einem Niveau zu starten, den Austrian Business Council for Sustainable Development gab es schon und der hatte immer im Fokus diesen Business Case, also was bringt den Unternehmen was? Das große Thema war damals immer noch Energieeffizienz, Ressourceneffizienz. Das heißt, eigentlich muss man sagen, schon in den 90ern haben sich Unternehmen damit beschäftigt, wie sozusagen spare ich mir Geld, wenn wir mal sozusagen auch auf den Balance Sheet schauen, aber gleichzeitig sozusagen tue ich was Gutes für die Umwelt. Also zwar immer sehr starker Umweltfokus. Ich glaube, was wir dann gesehen haben durch die CSR-Debatte war diese Erweiterung der sozialen Thematik. Ich glaube, dadurch ist vielfach dieses Umweltmanagement-Thema, das klassische, ein bisschen in den Hintergrund geraten und auch dieses Business Case denken, also was bringt wirklich was, was ich tue, ist in den Hintergrund geraten, weil das eben ehrlicherweise bei sozialen Fragestellungen oft nicht so einfach messbar ist oder so schnell und kurzfristig messbar ist. Ja? Also zum Beispiel Mitarbeitermotivation durch mehr Gesundheitsförderung kann man schon in Befragungen messen, wird man wahrscheinlich auch merken über die Jahre, aber ist nicht so klar, wie wenn ich, okay, da baue ich eine neue Lampe ein, die ist jetzt LED und braucht weniger Strom und dann habe ich das sofort, in 2 Jahren habe ich trotzdem das amortisiert oder so.
Genau, also ja.
Ganz eine andere Debatte. Und da, glaube ich, ist die größte Veränderung, die wir eigentlich gesehen haben, dass diese Business Case Diskussion ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, zumindest jetzt mal in Österreich. Und ich glaube, die letzten 3, 4, 5 Jahre ist das wieder wichtiger geworden einerseits und andererseits sind die halt geprägt durch die Regulierungsdebatte, wenn man so will, weil die Kommission mit dem Green Deal und mit der EU-Taxonomie eben versucht, nachhaltiges Wirtschaften zu pushen und über diesen Berichterstattungslogik eben zu pushen und dadurch sehr viel Dynamik erzeugt hat eigentlich in den letzten 5 Jahren, würde ich sagen. Am Anfang, sozusagen aus meiner Sicht jetzt auch, als jemand, der damit Geschäft macht, am Anfang sehr positiv und in den letzten 1,5 Jahren eigentlich sehr negativ diesen Markt auch wieder ein bisschen zerstört hat.
Was, wie du damals das auch, wie sagst du eben, vor 20 Jahren war das eben noch eine ganz andere Ausgangssituation auch ein bisschen. Was hat sich denn deiner Meinung nach jetzt auch konkret getan, wo siehst du so Sachen, wo du sagst, hey, das sind wirklich tatsächlich Fortschritte passiert in dem Bereich und wo siehst du Sachen, wo du denkst, boah, da könnte man eigentlich oder du bist vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht, dass es noch nicht so umgesetzt worden ist, wie du es gedacht hättest vielleicht damals?
Also es ist immer schwierig, jemanden zu fragen, der da ein bisschen auch ideologisch motiviert ist, wo er enttäuscht ist, weil praktisch überall. Ja. Aber man sollte ja nicht durch dieses negative Bild so prägen lassen, weil es geht natürlich eigentlich, wenn wir uns die ökologischen Grenzen anschauen und auch soziale Ungleichheiten, alles viel zu langsam. Ja? Also faktisch kann man das so sagen. Aber jetzt positiv formuliert, ist die Quantität an Unternehmern deutlich gestiegen über diese 20 Jahre. Also ihr seht es ja auch bei euren Mitgliederzahlen, aber auch ganz generell Einreichungen beim Trigos oder auch Interesse an dem Thema durch Studierende. Also man sieht die Quantität oder auch an Weiterbildungen, die Quantität ist gestiegen. Das ist schon mal was Gutes, weil dadurch durchdringt es mehr die Unternehmen. Und es hat auch so einen fachlichen Professionalisierungsschub gegeben, da würde ich sagen, vor allem in den letzten 7, 8 Jahren. Also da möchte ich jetzt den Studiengang, den ich damals geleitet habe, nicht zu wichtig nehmen, der wurde vor 14 Jahren eingerichtet. Da gab es noch recht wenige, da gab es die BOKU und uns und das war es dann eigentlich schon. Inzwischen gibt es viel mehr und dadurch ist auch diese Debatte in der Weiterbildung weitergegangen und das haben sich ja natürlich auch mehr Leute weiterbilden können, weil mehr Angebot da war und dadurch ist schon eine große Professionalisierung eingetreten. Also vielleicht, um es noch an einem Punkt festzumachen, also in meiner 20 Jahren habe ich jetzt wirklich erlebt, die Nachhaltigkeitsabteilung als Anhängsel von Kommunikationsabteilungen oder eben irgendwie untergeordnet dem Umweltmanagerin oder dem Umweltmanager, bis hin zu, wo wir heute eigentlich stehen, bei mittelgroßen bis großen Unternehmen, würde ich sagen, mit den eigenen Abteilungen, die mit mehreren Köpfen aufgestellt sind und die unterschiedlichen Dinge managen. Also einerseits die Effizienz-, Umweltmanagement-Themen, die Stakeholder-Einbindung, auch die sozialen Themen. Also da sind wir eigentlich angekommen und das ist, finde ich, eine große Professionalisierung und auch der sichtbarste Unterschied gegenüber vor 20 Jahren.
Ja, überhaupt das Berufsbild des Nachhaltigkeitsmanagers oder Nachhaltigkeitsmanagerin ist ja doch immer mehr auch angekommen. Ist in vielen Unternehmen ja auch jetzt schon vor Ort und weitergekommen. Ich denke, das ist ja auch eine große Weiterentwicklung, die sich in den Jahren gegeben hat, dass die Unternehmen auch so Positionen geschaffen haben, um das voranzutreiben.
Ja, und ich glaube, gerade in dieser Phase, wo wir alle dachten, ganz viele Unternehmen müssen in Europa Nachhaltigkeitsberichte schreiben, da war ja wirklich ein Wahnsinn eigentlich, wenn man sich, da war ich noch tätig an der Fachhochschule und du hast dich an den Bewerbungen für den Studiengang nicht mehr erwehren können, weil einfach die Menschen gesehen haben, wow, da gibt es richtige Jobchancen und umgekehrt hast du auf LinkedIn geschaut und es war zu jedem Zeitpunkt, waren irgendwie 8, 9, 10 Nachhaltigkeitsmanager, Managerinnen-Positionen in Österreich ausgeschrieben. Mhm. Also es war so ein Boom am Jobmarkt. Ich habe immer, zu der Zeit habe ich immer erzählt, das hatte ich bis zu dem Tag damals nicht erlebt gehabt in meiner 20-jährigen Laufbahn, wie du gesagt hast, weil einfach die Dynamik so befeuert wurde. Super spannend, ja. Wir haben schon alle gehofft, irgendwie das bleibt so. Jetzt hat uns diese Omnibus- und sogenannte Debürokratisierungsdebatte, Deregulierungsdebatte dahin geführt, wo wir jetzt stehen. Ich sehe das natürlich wieder sehr kritisch, weil es wäre besser gewesen, wir würden auf einem höheren Niveau bleiben, aber man sieht schon, dass diese Dynamik nicht ganz verheilt. Also jetzt momentan sind viele Unternehmen so, boah, ich warte jetzt mal ab, bis das endlich entschieden ist, was die jetzt wirklich machen da in Brüssel. So wird halt leider geredet. Ich bin ein großer Europäer und EU-Fan, aber das ist wirklich auch nervig.
Ja, keine Rechtssicherheit. Ja.
Und dann glaube ich fest daran und ich sehe es auch in den Gesprächen, dass wir auf einem höheren Niveau, also dass mehr Unternehmen sich damit beschäftigen, auch wenn sie nicht mehr alle berichtspflichtig sind, aber dass das schon bleiben wird, das Thema. Viele haben bis jetzt nicht und werden die Nachhaltigkeitsmanagerinnen, die sie eingestellt haben, viele Mittelständler nicht aushauen deshalb, weil sie doch sehen, es gibt auch einen Use Case für diese Personen. Also das hat zumindest diese Debatte gebracht, aber glücklich macht es einer nicht, weder als Lehrenden, weil man weiß schon gar nicht mehr, was man unterrichten soll. Jedes Jahr anders. Ja. Ja. Noch als sozusagen Unternehmer, der sozusagen in diesem Feld sozusagen sein Geld verdienen muss, ist auch schwierig, wenn einem immer die Unternehmen sagen, na, Herr Mesicek, wir warten ein bisschen ab mal.
Absolut. Also diese Omnibus-Deregulierungsdebatte angesprochen. Ich habe andererseits auch irgendwie bei Unternehmen, also auch bei uns gehört, die gesagt haben, das, was man wieder positiv aus der Sache sehen kann, ist, jetzt haben die Nachhaltigkeitsmanagerinnen mehr Zeit, um sich wirklich ein Konzept zu überlegen. Jetzt müssen sie sich schnell irgendwas abliefern, sondern man kann sich was überlegen. Könnte man es so positiv dann auch irgendwie sehen in der Richtung oder glaubst du eher, das wäre die negativen Effekte, dass man wirklich diesen Drive rausgenommen hat durch das?
Ich glaube, es gibt einfach beide Fälle. Also was ich lerne oder gelernt habe, sei es jetzt mal durch viel Fallstudien, Analysen oder auch viel Unternehmensbesuche, die ich mit den Studierenden gemacht habe in den letzten Jahrzehnten, aber auch jetzt in der Arbeit, das ist halt meistens ein bisschen eine tiefere Arbeit als Unternehmensberater, ist schon, dass man gar keine sozusagen 0815-Kategorisierung vornehmen kann in dem Bereich, weil es einfach sehr individuell ist. Also es ist halt nach wie vor sehr sozusagen von anderen Faktoren abhängig als sozusagen wir stehen vor einer Klimakrise, sondern mehr, okay, wie entscheidet das Board von einem Unternehmen oder die Eigentümerunternehmer gerade, was ist jetzt unsere Priorität? Wollen wir was akquirieren? Müssen wir irgendwo, haben wir andere Baustelle, wo es brennt? Müssen wir gerade die Zahlen beschönigen für einen Verkauf? Keine Ahnung. Ja. Das heißt, da sind wir leider immer noch nicht angekommen. Da waren wir schon ein bisschen weiter jetzt eben. Durch die Deregulierung sind wir da weg. Aber umgekehrt bin ich da auch recht positiv, weil wenn man sozusagen sehr genau hinschaut, merkt man, dass sozusagen in den Finanzinstituten ist sozusagen die Taxonomie hängen geblieben. Die sind ja auch nicht ausgenommen von der Berichterstattung, die sind auch nicht ausgenommen davon worden, sozusagen nach wie vor darzustellen, wie das Geld investiert wird. Und die Fragen auch beginnen nachzufragen und fragen nach bei den Unternehmen. Und das merken dann schon gerade Mittelständler, die vielleicht mal Geld brauchen oder die mit ihrer Hausbank eh regelmäßig reden, merken schon, okay, also so ganz ad acta erleben darf ich es jetzt wieder nicht. Ich muss zwar nicht berichten, aber die wollen vielleicht doch noch 10 Kennzahlen von mir nächstes Jahr. Also dadurch bleibt uns ein bisschen ein Drive erhalten. Und also auch am Ende des Tages kann man auch ehrlicherweise sagen, der ESRS-Standard, also der Nachhaltigkeitsberichtsstandard, so wie er existiert hat oder noch immer existiert, weil es gibt ja keinen neuen beschlossenen, jetzt im Herbst 2025, ist sehr überbordend. Ja? Mhm. Also ist auch wirklich in der Beratung und in der Umsetzung für die Unternehmen sehr aufwendig. Mhm. Also ein sozusagen Vereinfachen macht total Sinn. Mhm. Ja? Jetzt die ganze Gruppe von 250 bis 1000 oder 3000 Mitarbeiterunternehmen auszunehmen von der Berichterstattung und denen nur mehr zu sagen, macht diesen freiwilligen Bericht nach VSME mit 10 Kennzahlen, das ist, glaube ich, sozusagen der falsche Weg, weil die werden dann schon von den Banken oder von anderen Geschäftspartnern merken, also mit den 10 Kennzahlen werden wir nicht genug haben. Mhm, ja. Also es ist alles im Fluss ein bisschen. Ich bin auch wirklich selber sehr gespannt, wo wir dann enden, sage ich mal, faktisch, wenn wir sagen, diese Berichte setzen sich durch, dieser Typ setzt sich durch von einem Bericht oder an Umsetzung. Aber meine Hoffnung oder auch, ich glaube es auch inzwischen, also sozusagen auch empirisch ein bisschen beweisen zu können, ist, dass wir auf einem höheren Niveau dann rauskommen, wenn sich mal alles ein bisschen die Wogen geglättet haben und als wir vorher waren. Ja, vielleicht nicht so hoch, wie wir es uns gewünscht hätten, intrinsisch Motivierte, aber doch. Und vielleicht noch ein ganz anderer Blick dazu, noch den ich war letzte Woche bei einer Veranstaltung mit einer englischen Consultancy aus UK. Mhm. Und wenn man die haben auch geredet über was sie tun und mit wie sie so beraten im Nachhaltigkeitsbereich auch. Und dann muss man sich mal ein bisschen zurücknehmen und sich denken, ja, wir leben schon in unserer Europablase. Mhm. Die machen nach wie vor GRI-Berichte, nicht nur für UK-Unternehmen, für amerikanische Unternehmen. Die sehen überhaupt keinen Rückgang oder die sehen halt dieses stetige Wachstum, wie über die letzten Jahrzehnte, genau, ja, ist immer stetig gewachsen, die Anzahl an Nachhaltigkeitsberichten. Also mal sich ein bisschen zurücknehmen und aus dieser Vogelperspektive drauf schaut, fand ich auch ganz spannend. Und mich hat es in der Tat auch wieder daran erinnert, dass ich in meinen Lehrveranstaltungen wieder GRI nicht ganz vergessen darf. Mhm. Ja, weil man ja eben,
wichtige Punkte,
ja, jetzt oft und so auf diese Europa-Dimension konzentriert haben. Aber es gibt halt auch was anderes außerhalb, ja. Und das fand ich sehr interessant.
Ja, man bleibt dann halt schnell in seiner eigenen Bubble auch irgendwie drinnen. Ja. Ja, ist ja natürlich auch klar, was so im nächsten Umfeld auch da ist, ja. Jetzt natürlich, nach dem spannenden Inhalt muss ich dich, glaube ich, jetzt mal darauf ansprechen. Ich glaube, ein paar haben es schon gesehen, da steht nämlich eine sehr kleine Figur vor dir. damit kommen wir auch zu einer kleinen Rubrik, die wir bei uns haben, die wir CS-Erinnerung nennen. Ich finde ein sehr gelungenes Wortspiel, meiner Meinung nach. Wo wir dich ein bisschen gebeten haben, einen Gegenstand mitzunehmen, den du mit CSR, mit Nachhaltigkeit in Verbindung bringst. Jetzt würde es mich wirklich sehr interessieren, warum du dich für diesen kleinen Lego-Menschen da entschieden hast. Bring uns doch ein bisschen Licht ins Dunkel.
Ja, also ich habe dieses kleine Lego-Männchen mitgenommen. Es ist ein Astronaut aus einer sehr frühen Lego-Kollektion. Mhm. Und ich habe ein bisschen eine Themenverfehlung auch gemacht, muss ich sagen. Es passt aber auch zu CSR, aber ich habe an Nachhaltigkeit gleich gedacht, dass du mir das geschrieben hast. Und ich finde, Lego ist für mich so das Produkt an und für sich ein gutes Beispiel, aber das jetzt sozusagen im Speziellen, weil das Männchen, das ist halt von mir. Ja, also kann man sagen, ich bin schon, ich arbeite schon lange in dem Bereich, also es hat schon seine 45 Jahre am Buckel oder so, dieses Ding, ja. Da habe ich das mal geschenkt bekommen, damals war das eine neue Serie. Und dann hat es mein großer Sohn damit gespielt, der ist jetzt 18, und mein Kleiner, der spielt jetzt gerade damit, der ist jetzt 6. Das heißt, es hat einmal schon mal eine große Nachhaltigkeit dieses Spielzeugs. Aber das finde ich sozusagen mal schön, weil wir ja auch immer über Kreislaufwirtschaft, Reparierbarkeit und das sind auch Kernthemen für Unternehmen sprechen.
Absolut.
Ja. Und wie gehe ich so mit Rohstoffen um, ist auch ein Kernthema. Dann kann man sagen, böse, das ist ja aus Erdöl gemacht, ja. Ja, stimmt. Das ist sozusagen, finde ich, auch eine gute Debatte. Da schließt auch an die Debatte, die wir mit Unternehmen führen, weil natürlich das Erdöl als Kunststoff viel besser verarbeitet ist, weil es hochwertiger ist, als wenn wir es verbrennen. Also habe ich schon was nicht ganz falsch gemacht, vielleicht. Aber durchaus legitim. Da könnte man jetzt sozusagen dann diese ganze Diskussion, finde ich, voll spannend beleuchten. Das mache ich mit den Studis auch manchmal, dass ja Lego auch vor ein paar Jahren gesagt hat, wir wollen, ich weiß jetzt nicht, was der Zeitpunkt ist, 2035 oder 2038, keinen fossilen Rohstoff mehr verwenden für unsere Produkte. Mhm. Also die haben sich auch ein Ziel gesetzt, wegzukommen von Kunststoff und damit halt Erdöl als Basis ihrer Produkte. Das ist auch eine spannende Diskussion, die man mit den Männchen führen kann. Mhm. Und in Summe auch sozusagen eine andere Debatte, die jetzt, das waren jetzt mehr diese Effizienz, ressourcenorientierte Thema, aber ich finde umgekehrt gibt es auch gute Cases zu Lego, die sehr stark ja auch über die Jahre gesellschaftspolitisch unter Druck gekommen sind. Also eine Zeit lang, es gibt diesen Case, wo sie ja immer, wo man Lego-Shell-Partnerschaft gab es da. Da sind sie ganz stark, von Greenpeace hat da kampanisiert gegen diese Partnerschaft, haben sie dann auch zurückgenommen. Haben gesagt, ja, müssen wir uns überlegen, ob man mit Erdölunternehmen noch solche Kooperationen machen. Und ich bin jetzt, ich erzähle das auch immer den Studis und dann bin ich heuer draufgekommen, dass sie jetzt gerade wieder diese Formel-1-Kooperation haben.
Oh, ja.
Weil mein Sohn das entdeckt hat, der Sechsjährige.
Ja.
Okay, jetzt muss ich wieder das ein bisschen revidieren. Und das andere ist sozusagen auch wieder soziale Thematik, kann man alles mit diesem Lego-Männchen fällt mir das alles ein. dieses Thema, wie visualisieren sie die Gesellschaft oder welche Figuren gibt es? Ja, da gab es ja auch viel Kritik, da gibt es immer nur Männer und die Mädchen, die weiblichen Lego-Figuren schauen immer gleich aus und die Männer schauen immer gleich aus. Und da gibt es ja dann auch Serien jetzt, wo Marie Curie und wo halt Forscherinnen und wo andere Figuren auch eben anders dargestellt werden als zu meiner Kindheit, da gab es das ganz klar und heutzutage ist das viel differenzierter auch bei diesen Figuren. Also ich möchte es jetzt nicht schönreden, dass das ein Weltverbesserungskonzern ist, die verdienen sicher viel Geld mit Branding und Marketing und die machen da sehr viel richtig, aber ich finde, rund um das kann man sehr viel diskutieren, was mir so einfällt und man hört das ja, dass ich mir das nicht zum ersten Mal überlegt habe, aber Lego ist halt immer mein Go-To, so, weil ich finde, da kann man ganz viele Dimensionen der Nachhaltigkeitsdebatte an einem Unternehmen und an einem Produkt diskutieren.
Ja, das ist wirklich sehr schön zusammengefasst. Wir müssen uns auch überlegen, ob dann vielleicht jemand von Lego auch mal zu unserem Podcast kommen möchte.
Ja, wäre doch eine
jetzt
Idee.
Jetzt haben wir so eine schöne Bühne gelegt, eigentlich dafür, sie einzuladen zukünftig. Das war eigentlich, also von dem her sind so einen kleinen Männchen, so eine große Geschichte dahinter eigentlich sehr schön. Also.
Ja. Es gibt ja sogar, aber da habe ich nicht alle Teile gefunden, es gibt ja davor, bevor sie diese Männchen hatten, da kann ich mich noch erinnern, als Kind gab es die aus von mehreren Elementen bestehenden Teile. Ich habe da noch ein paar Anleitungen sogar gefunden daheim, aber die Teile finde ich nicht mehr.
Ja,
also das war wirklich, wirklich sozusagen der Origin sozusagen von diesen Lego-Dingen. Aber und bis heute, also wir sind jetzt, also bei uns ist leider Minecraft und Ninjago, Minecraft und Ninjago eingezogen. Und da gibt es halt jede Woche ein neues Männchen, da kann man natürlich drüber streiten jetzt wieder, ob das jetzt nachhaltig ist.
Ja.
Aber ich bleibe jetzt mal dabei, weil wir haben sehr viel auf Flohmärkten gekauft davon und die halten sehr lang die Dinger. Also kann man wieder gut in den Kinderkreislauf zurückbringen.
Definitiv. Ich kenne sie auch noch gut aus meiner Kindheit. Also ich auch genug mit Lego gespielt noch, also damals.
So, das war jetzt genug Product Placement hier.
Auf jeden Fall. Aber eigentlich eine gute Überleitung nämlich zum nächsten Thema, weil beim CSR-Tag, den du ja auch mitbegründet hast, gab es ja auch einen Workshop mit Lego Play, wo ja auf spielerische Art und Weise irgendwie Leute zusammengebracht worden sind. Also von dem her eigentlich eine gute Überleitung, die ich gar nicht so eingeplant habe. Von dem her perfekt eigentlich, weil ich nicht gewusst habe, welchen Gegenstand du mitnimmst. sprechen wir kurz über den CSR-Tag. Es hat dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert, war am 17. September wieder die große Veranstaltung, doch über 400 Teilnehmende dabei. Als du den CSR-Tag ins Leben gerufen hast oder mit ins Leben gerufen hast, was war denn so auch deine Erwartungshaltung? Hast du geglaubt, dass 20 Jahre später das immer noch so ein großes Netzwerktreffen ist?
Also vielleicht habe ich es befürchtet. nein, also ich glaube, also ich ein Zitat meiner sozusagen Anfangsphase vom Respekt habe ich nie vergessen. Das war entweder eine Kommunikationsagentur, die uns begleitet hat, oder einer meiner Vorstände, der hat gesagt, ja, weißt eh, wenn es in Österreich dir jetzt sowas ins Leben rufst, dann kannst du es nicht mehr abdrehen nachher. Österreich ist so. Wenn du einmal eine Veranstaltung machst, das bleibt da dann. Und ich habe mir damals nichts dabei gedacht. Ach ja, ist eh okay. aber war sozusagen ein bisschen schon dann auch ein bisschen der Hintergedanke, ja, dann müssen wir es, also wir hätten es auch so gescheit gemacht, aber dann muss es halt auch was sein, wo man irgendwie den Fokus so setzt, dass es auch gut Bestand haben kann. Und beim CSR-Tag, finde ich, war vielleicht am Anfang viel weniger dieses Netzwerken im Fokus. Also es gab anderen nicht so viele Unternehmen, es gab nicht so große, wir haben ja eh schon geredet, Nachhaltigkeitsmanagerinnen, so eine große Gruppe an Nachhaltigkeitsmanagerinnen. Es war schon noch stärker dieses Erklärbär, ja, also wir erklären euch jetzt nochmal, was ist CSR wirklich, es ist kein PR, was gibt's für tolle Dinge, wie man kooperieren kann mit NGOs, also was sozusagen können Groß- und Kleinunternehmen voneinander lernen, also viele Dinge, die ja dann auch in die DNA im Prinzip von Respekt und da vorher schon drinnen waren und dann übergegangen sind und immer weiter behandelt wurden, also Kooperationen gerade und Austausch, haben wir versucht, ein bisschen vorwegzunehmen. Ich glaube, es ist aber noch mehr so von oben herunter erklärt worden und weniger interaktiv erlebt worden. Und es gab halt auch noch nicht so viele Role Models damals, wie es heute gibt. Ja? So viel Auswahl an Vortragenden haben wir nicht gehabt, glaube ich. Ja? Das ist vielleicht ein bisschen frech, aber gefühlt war das so. Ja.
Das ist ja für, also angesprochen, manchmal, oder du hast es ja auch schon mal bezeichnet, so ein bisschen aus Klassentreffen manchmal, so den CSR-Tag. Was ist so dein Eindruck in den vergangenen 20 Jahren? Tummeln sich dann doch immer noch dieselben Leute dort herum oder merkst du schon, dass in den vergangenen Jahren doch sehr viele neue Gesichter dazugekommen sind, weil das Thema einfach jetzt einfach mehr bei den Unternehmen angekommen ist generell?
Ja, also einerseits sind natürlich die Leute alt geworden und in Pension gegangen.
Das natürlich auch.
Na, also ich glaube, also ich habe ja, ihr wart ja so nett, mir vor dem CSR-Tag, der jetzt gerade stattgefunden hat, mal sozusagen ein paar Unterlagen von dem ersten zuzuschicken, um das ein bisschen auch Revue passieren zu lassen. Das fand ich super, ja, also auch mich wieder da zurück zu versetzen. Und ich habe mir die Teilnehmerinnenliste angeschaut und da sind wenige übrig geblieben, muss man ehrlicherweise sagen. Ich würde das eher so einschätzen, also glaube ich, die letzten 10 Jahre vielleicht, da ist dann die Gruppe schon recht konsistent geblieben. 10, 12 Jahre. Davor war es noch sehr viel Wandel, da waren ja auch noch ein bisschen dieser Hype, ja, bleibt das jetzt das CSR-Thema oder geht es wieder weg? Und dann haben sich viele noch nicht gefunden, es gab noch nicht so viele Nachhaltigkeitsmanagerinnen. Ich glaube, das ist sozusagen dieses starke Netzwerkfaktor ist da passiert. Es war ja dann auch nach meiner Zeit bei Respekt, euer Wachstum oder das Wachstum von Respekt war ja dann auch noch mal größer in dieser Zeit, wenn ich das so, wie ich das so einschätze, weil ich bin, glaube ich, gegangen, da hatten wir 70 oder 80 Mitglieder, keine Ahnung. Und jetzt
haben wir über 450.
Ja, eben. Ja, also da ist ja viel passiert.
Ja, einiges.
Und insofern glaube ich, dass das vielleicht so der Zeitpunkt war. Und ich muss auch sagen, wir haben dann am Anfang, das finde ich schon, also das hab ich schon jetzt auch spannend gefunden, diesem Rückblick, wir haben schon sehr stark auch noch Leute dort gehabt, wo ich glaube, heute wäre das vielleicht manchmal schwierig, das umzusetzen. Eben weil alles noch so neu war. Ja, da haben sich noch getraut, Heini Staudinger und die OMV gemeinsam auf ein Panel setzen. Ja, wenn du das heute versuchst, dann glaube ich, werden viel mehr die Unternehmen würden sagen, na, weiß ich nicht, ist mir vielleicht ein bisschen zu kritisch. Ja. Und der Heini Staudinger würde vielleicht auch sagen, das interessieren mich nicht, die Konzerne. Ja. Und das war ja auch, es gab ja sogar einmal einen, das habe ich letztens auch beim CSR-Tag, wenn man zählt, die waren alle ganz erschüttert oder irritiert, dass das funktioniert hat. Wir haben ja auch mal einen CSR-Tag bei der OMV gemacht, ja, also in den Räumlichkeiten der OMV. Und das ist auch etwas, wo ich sage, das war schon möglich. Ich glaube, dieser Diskurs zwischen Zivilgesellschaft, so auch ein bisschen so und Großkonzernen, war damals so in dieser Anfangsphase noch unbedarfter. Ja, also ich möchte nicht sagen, dass er einfacher war, aber er war irgendwie noch unbedarfter. Und jetzt sind wir, das finde ich auch schade, bis zum gewissen Grad sind wir leider ein bisschen davon angekommen, dass die dann oft so nicht miteinander reden, so auf der Bühne. Ja, was man schon sieht, und das hat man, glaube ich, auch dieses Jahr wieder super gesehen, ist ja, dass die NGOs kommen und die Unternehmen kommen und so reden dann schon alle miteinander. Ja. Aber in der Öffentlichkeit ist es ein bisschen zurückhaltender geworden. Aber das ist, glaube ich, generell auch ein leider, finde ich, keinen positiven Trend, dass das schwieriger ist, so dann offiziell irgendwie gescheite, pointierte Diskurse noch zu führen.
Ja, dann umso wichtiger, dass es doch dann sowas wie den CSR da gibt, oder? Wo dann genau die Unternehmen und die Menschen aus der Zivilgesellschaft, aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft zusammenkommen, um zu diskutieren.
Ja, irgendwo muss dieser Raum geschaffen werden, auf jeden Fall. Also das ist ein super Platz, um das zu tun. Ja? Ich glaube, was sozusagen Das ist aber mein persönlicher Wunsch. Ja. Mein persönlicher Wunsch ist nach wie vor, dass ich, glaube jetzt noch mehr brauchen würde, diese untypischen Partnerschaften oder diese untypischen Gespräche oder diese Dinge auch noch ein bisschen vor den Vorhang zu holen, um noch ein bisschen mehr auch dann zu sehen, die reden wirklich noch miteinander. Weil es ist, wenn ich, kann wirklich passieren, dass man in einer Klasse oder in einem Hörsaal auch mit Masterstudierenden das solche Dinge erzählt und die total irritiert sind, dass die überhaupt miteinander reden. Weil wir halt sozusagen, wenn die machen vorher einen wirtschaftswissenschaftlichen Bachelor, dann kommen sie da in den Master und sind so indoktriniert, wie Unternehmen funktionieren und das da drüben ist die Zivilgesellschaft. Ja. Also das muss man auch wieder alles erst lernen. Und deshalb wäre, glaube ich, diese Vorbildwirkung wäre super. Und da finde ich noch was total Spannendes, nämlich, weil ihr jetzt beim 20. CSR-Tag hattet ihr diese Partnerschafts-Lounge auch ein bisschen.
Genau.
Ja? Und da konnte man wieder sozusagen das üben. Und das haben es beim ersten, also wir haben das beim ersten, gab es das auch, hatte ich ganz vergessen, gab es auch schon so eine Ausstellung von NGOs, wo die sich sozusagen einmal präsentiert haben, sodass die Unternehmer mal wissen, was sind das überhaupt für Typen da.
Ja.
Und das, finde ich, ist schon etwas so beständig in der Historie von Respekt, immer auf dieses Kooperationsthema zu setzen, was ich super finde. Ja, und was halt eben auch ein Kern des CSR-Tags geblieben ist. Ja.
Ja. Definitiv hat sich auch eben viel getan und man merkt ja auch, das Interesse ist groß, weil, wie gesagt, über 400 Teilnehmende beim Unicredit Center war ja doch einiges los und hat auch gutes Feedback bekommen, ist mir vorgekommen, also die Leute waren dann auch wirklich sehr zufrieden, die Panels waren auch sehr gut besetzt, fand ich, und die Workshops, und ist auch ein schönes Zeichen, dass man merkt, okay, trotz, obwohl da vielleicht jetzt auch von den Deregulierungen etc. ein bisschen da der Antrieb vielleicht rausgenommen worden ist, dass die Leute trotzdem noch so dahinter stehen, das vorantreiben weiterhin, und das ist ein guter Ort.
Ich war eigentlich positiv überrascht, muss ich sagen. Also ich habe schon viele, in den letzten ein, zwei Jahren gab es schon viele Veranstaltungen, auch kleinere, wo schon so die Luft raus war und alle schon so negativ waren. Ja. Und ich muss gestehen, ich habe diesen CSR-Tag gar nicht so wahrgenommen. Da waren alle, es liegt sicher an eurer Rolle und an dieser Rolle des eben etablierten Netzwerk- und Klassentreffens, wenn man so will, ohne nicht despektierlich gemeint, dass sich alle schon freuen, einmal sich einmal im Jahr zumindest wiederzusehen, ja, auch Menschen, mit denen man sonst nicht so viel Kontakt hat. Das ist, glaube ich, ein großer Wert. Und deshalb, glaube ich, war die Stimmung positiver. Wenn man dann darüber geredet hat, dass das jetzt mühsam ist, dann haben auch alle bestätigt, dass es mühsam ist. Aber ich glaube, es macht so eine positive Grundstimmung, wenn man einfach gern dorthin geht, weil man weiß, was man kriegt. Und man kriegt ein tolles Netzwerk, man kriegt einen Input von außen. Und das passt dann, glaube ich, auch in der positiven Wahrnehmung.
Ja, definitiv, weil man sich gegenseitig informieren und auch irgendwie motivieren kann, irgendwie Sachen umzusetzen. Ich meine, dieses Jahr hatten wir auch die drei Themenschwerpunkte. Das war ja einerseits dieses New Generation Leadership und Transformation. Es war Resilienz, ein Thema, großes Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Und natürlich, das war alles irgendwie drei große Themenschwerpunkte. Was ist denn so, auch ein bisschen Ausblick in deiner Meinung nach, was sind denn so die zentralen oder die großen Themenschwerpunkte im Bereich CSR, die jetzt aktuell so am meisten vielleicht jetzt die Unternehmen beschäftigen werden und auch in Zukunft dann noch weiter beschäftigen?
Also ich glaube, also jetzt mehr, also mal die erste Antwort, ein bisschen mehr wahrscheinlich aus dieser Vermittlungsperspektive, also vielleicht für euch als Respekt, aber auch eben für mich als Lehrender ist sozusagen mehr noch sozusagen, als man vielleicht manchmal in den letzten Jahren gemacht hat, wo man sich auf diese moralische Komponente auch bezogen hat und sagt, ja, es ist eure Verantwortung, tut jetzt was, also das ist nach wie vor so, aber mit der Verantwortung kann man momentan halt wenig verkaufen, also intern auch im Unternehmen, also noch mehr den Business Case zu fokussieren. Also ich habe auch, erzähle es eh bei jeder Gelegenheit, wenn ich wo gefragt werde, dass ich glaube, dass das essentiell ist, das haben wir auch ein bisschen, habe ich am Anfang ja gesagt, aus den Augen verloren, mit dem sozusagen stärkeren CSR-Fokus, dass es eigentlich diesen Business Case ja gibt und für die Umwelt und für soziale Themen und eben auch fürs Unternehmen, und dass man das ein bisschen mehr noch wieder in den Mittelpunkt stellen soll. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was in den Unternehmen die Nachhaltigkeitsmanagerinnen sehen, wenn sie intern Themen verkaufen müssen oder wenn sie intern Themen Personen gewinnen wollen im Unternehmen für das Thema. Also das, glaube ich, ist einmal da ein ganz wichtiger Punkt. Als zweites sehe ich wirklich sehr stark, und da glaube ich, spielt es ja eh super rein mit eurem Angeboten und auch mit dem Netzwerk sozusagen des CSR-Tages, ist, glaube ich, wirklich diese Organisationsentwicklung. Das ist eigentlich mir erst in den letzten, im letzten Jahr so bewusst geworden, auch aus vielen Gesprächen heraus, dieser Fokus oder oder dieser Mangel eigentlich auch oft an Unterstützung, den die Nachhaltigkeitsmanagerinnen im Haus haben oder in Unternehmen haben und halt irgendwie angewiesen sind darauf, ein Team zu bilden, ein Green Team zu bilden, eine schlagkräftige Gruppe ins Leben zu rufen, die mithilft und gemeinsam arbeitet. Und das ist eigentlich Organisationsentwicklung. Mhm. Ja, sicher, du kannst die Personen irgendwie, wenn die intrinsisch motiviert sind, dann kommen die da rein. Aber wenn du da sozusagen in einer Matrix-Organisation ein Team aufrechterhalten willst, dann braucht es das, was du gesagt hast, Leadership. Aber es braucht halt auch ein bisschen Wissen über, wie funktionieren Organisationen und wie kann ich das gut aufbauen. Also das ist etwas, wo ich glaube, es den Nachhaltigkeitsmanagerinnen leichter zu machen, sollten die da einen Fokus drauf legen und ein bisschen schauen, was kann man da tun. Mhm. Und als drittes, das habe ich auch schon vorher gesagt, ist, glaube ich, wirklich diese ganze Debatte, wenn die jetzt mal ein bisschen abebbt und wir nicht mehr sozusagen nur mehr diskutieren, wie wird der Standard ausschauen, sondern wir einfach einen haben und wir wissen, das trifft dich oder das trifft dich nicht. Mhm. Ich glaube, dann nochmal drauf zu schauen, was ist jetzt wirklich mein Punkt als Unternehmen, wo der Finanzmarkt, weil der Green Deal geht ja jetzt nicht weg, der wird jetzt leider ein bisschen abgespeckt, überall an allen möglichen Enden, aber sozusagen diese Taxonomie-Debatte, die Finanzmarktdebatte als Treiber bleibt uns erhalten. Aus heutiger Sicht sage ich das, ja, sieht man das so. Und da, glaube ich, wird es Unternehmen sehr stark betreffen. Sei es jetzt große, die sowieso sozusagen durch ihre Finanzberichte da auch gezwungen sind, danach zu berichten, aber auch Mittelständler in ihrem Verhältnis zu ihrer Hausbank. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir diesen Treiber von außen sehr stark sehen werden weiterhin, ja, oder noch stärker werden, wäre meine These jetzt mal heute. Mhm.
Reimagine CSR, das war das Motto des CSR-Tages. Natürlich, dahinter steckt ja schon ein bisschen die Frage, muss der Begriff CSR hinterfragt werden, neu gedacht werden etc. Wie siehst denn du das? Wie modern aktuell ist der Begriff noch oder muss auch der Veranstaltungstitel vom CSR-Tag überdacht werden?
Ja, ich habe ja schon munkeln gehört, dass ihr über den Veranstaltungstitel nachdenkt. bin total dagegen. Also ja. Nichts ändern, niemals was ändern. Roman Mesicek, Veränderung ist böse. Bin ich nicht so schlimm, ist es nicht, aber ich glaube, dass wir nach wie vor mit diesen Begriffen hat man halt Schwierigkeiten teilweise im Markt, also Corporate Social Responsibility oder auch ESG, dann erzählt einem die eine oder der eine LinkedIn-Post, bleiben wir mal bei dem als Hauptmedium für die Unternehmen, erzählt einem, das ist so und so, dann der andere LinkedIn-Post erzählt einem ganz was anderes. Mhm. Wir Lehrende, die sich damit beschäftigen, versuchen das halt ein bisschen so geschichtlich einzuordnen, wo wir stehen und wie das ist. Und insofern glaube ich, dass fachlich begründen könnte man sofort, man nennt es anders. Dann würde ich allerdings empfehlen, mir einen bisschen neutraleren Begriff zu suchen. Okay. Ja. Also ich rede auch gerne von nachhaltigen Wirtschaften und Nachhaltigkeitsmanagement ist ja dann schon die Management-Ausprägung. Das ist so ein bisschen so als Überbegriff wahrscheinlich zugänglicher für viele, aber da ist wieder das Nachhaltigkeitswort drinnen. Das mögen dann auch manche nicht. Also und CSR aus geschichtlichen Gründen hat halt sozusagen die Berechtigung, aber ja, du siehst mich da ein bisschen sprachlos, weil ich da keine Empfehlungen geben kann. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich eine schönere Bezeichnung, aber CSR ist ein aktueller Begriff in der akademischen Debatte. Wenn wir unterrichten, erscheinen jedes Jahr neue Papers, die eher darüber schreiben. Wir sehen Stufenmodelle. Also es gibt ganz viel auch pro CSR, aber mir ist schon klar, dass wahrscheinlich weniger darum geht, ob das jetzt dem Ex-Professor gefällt und mehr darum, ob das anschlussfähig ist bei der Community. Und da verstehe ich total, wenn man diesen Wunsch hat, auch wenn es natürlich mir unglaublich leid tut um den Namen.
Das stimmt, ja. Aber liest man dann auch schon gefühlt mehr ESG als CSR? Obwohl es ja nicht dasselbe ist natürlich.
Nein, ich glaube, man liest jetzt mehr, also in diesen Medien halt, LinkedIn, in diesen, wo dann halt so populärwissenschaftlich herumgeschrieben wird, liest man schon mehr ESG jetzt. Ja. Das kommt natürlich durch den Standard und durch die von in Europa getriebene Debatte ganz klar. Ich glaube generell in Publikationen wird es halt eingeordnet aufgrund der unterschiedlichen Geschichte und aufgrund der unterschiedlichen Ausprägungen, wobei man auch ehrlicherweise sagen muss, das ist ja nicht ganz klar, was jetzt was bedeutet. Also da gibt es ja auch noch unterschiedliche Diskussionen und die europäischen Scholars sehen es halt dann auch wieder anders, weil sie diese CSR und europäische ESG-Debatte halt gemeinsam verheiraten mit den ganzen Berichterstattungsvorgaben. Und die Amerikaner, die sehen das mit den ESG-Themen auch, aber die sehen sie immer ganz klar aus der Finanzwirtschaft kommendes Thema, wo es ja auch herkommt, dieses Kürzel. Ja, genau. Also seit vor 20 Jahren gab es das Kürzel ESG auch schon. Ja? Also es ist, jetzt hätten auch den ESG-Tag damals benennen können. Es war halt ein sehr fokussiertes Kürzel auf Ratingagenturen. Ja? Ja. Dort ging es um diese ESG-Themen schon damals, ja, und auch unter diesem Kürzel. Und insofern ist das ein Forschungsgebiet oder ein Anwendungsgebiet natürlich auch in Schwebe und ändert sich noch laufend. Also vermutlich ist es geschickter, einen Begriff zu wählen, der weder das eine noch das andere ist. Und ich bin auch noch einmal aus dem Nähkästchen geplaudert. Also es war wirklich, es gab ja, bevor es Respekt gab, gab es eben, wie gesagt, den Austrian Business Council for Sustainable Development, den AS, den A. Austrian Business Council for Sustainable. Jetzt
muss man die richtige Abkürzung haben.
Ja. ABCSD, richtig, Entschuldigung, genau. das wird vielleicht rausgeschnitten. Also gab es den ABCSD? Boah, das ist ganz schön schwierig. Damals konnte ich das wirklich so leicht, ganz perfekt.
Ja, wir müssen es am Telefon auch immer noch sagen. Also von dem her kann ich mir vorstellen, wie schwierig das ist. Ja.
Und damals konnte ich das noch perfekt. Und daneben gab es CSA Austria. Das wurde dann zusammengeführt im Prinzip unter dem damaligen Präsidenten oder den beiden Präsidenten. Unter Peter Oswald wurde dann der Präsident von Respekt, von dem neu gegründeten, zusammengeführten Verein. Und da gab es auch schon, diese Debatte war ja auch schon damals ein bisschen geführt. Der eine war der Business Council for Sustainable Development, da war schon dieses Sustainable ganz stark drin. Das andere war die Responsibility-Debatte mit CSR. Und da haben sich damals zum Glück, muss man heute sagen, alle gefunden in diesem Begriff Respekt. Ja. Und ich finde, das kann vielleicht für euch, oder wenn ihr da, nicht, dass ich da so als alter weißer Mann erklären will, aber ich finde, das ist sozusagen vielleicht auch so ein Blick, vielleicht findet man etwas, wo sich alle wiederfinden, dieser moderne Business Case Ansatz, aber trotzdem der Verantwortungsbegriff und das halt nicht mehr CSR-Tag heißt, ja, wer weiß. Aber ich drücke euch die Daumen, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Wir werden schauen, ob uns was Besseres einfällt. Auf jeden Fall. Aber eben danke für den Input. Vielleicht kommt ihr uns die zündende Idee und wir denken uns dann, boah,
ja,
der CSR.
Oft ist es ja dann eh so, dass man sich dann plötzlich denkt, ja, das passt eigentlich jetzt gerade.
Richtig, ja. Es war ja eigentlich geplant, so bei diesjährigen mit Reimagine war ja schon, dass es diese Andeutung eigentlich schon da quasi. Lass uns gemeinsam drüber nachdenken, wie wir das generell umdefinieren können. Ist noch nicht dazu gekommen, aber wir haben ja noch Zeit. Ja. Also von dem her. Es wird sich noch ergeben, wie du siehst. Es gibt genügend Inhalte, glaube ich, wo wir uns darauf
auf stützen jeden können. Fall, glaube ich auch.
Ja. Ja, lieber Roman, dann bedanke ich mich, glaube ich, ganz herzlich bei dir für das.
Sehr gerne.
Sehr vielen Dank für den großartigen Input, den du gegeben hast. Hat mich sehr gefreut, mit dir über die Themen zu sprechen. Sehr viele gute Insights auch bekommen. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht, hier zu sein.
Ja, danke. Es hat mir viel Spaß gemacht. Das war mein zweiter Podcast, zu dem ich eingeladen
wurde. Und der erste, also, erste mit Kamera oder schon?
Der erste war ohne Kamera. Also ja, mein erster Podcast in der Tat mit Kamera. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was da rauskommt.
Ich auch. Na, wir freuen uns wirklich sehr, dass du bei der ersten Ausgabe dabei warst, dass wir sehr spannende Themen behandeln konnten. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich für das Zuhören, für das Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr mehr Infos haben wollt zu Respect, dann schaut gerne auf unsere Webseite www.respect.at, sollte jetzt hier unten eingeblendet werden. Dort findet ihr praxisnahe Tools, Factsheets, Informationen, auch zu unseren zahlreichen Veranstaltungen, Events, die wir das Jahr über haben und alle Informationen zu unseren Mitgliedern, wie man Mitglied werden kann, würde uns natürlich sehr freuen. Vielleicht habt ihr jetzt Lust bekommen und denkt, hey, das wäre eine sinnvolle Sache. Dann würden wir uns freuen, euch in unserem Netzwerk begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich. Danke nochmal, Roman, für dich, für deine Teilnahme. Ich danke euch fürs Zuhören. Bleibt nachhaltig und einen schönen Tag noch. Respect.